Ja, es ist echt ein ganz, ganz großes Privileg, so empfinde ich das heute Morgen, hier ein paar Gedanken teilen zu dürfen. Und ich möchte das in aller Demut tun. Ich versuche dem Anlass irgendwie gerecht zu werden, das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, weiterzugeben. Und in 20 Minuten wird das wahrscheinlich eher so sein, dass Impulse vielleicht dabei sind. Hoffentlich für jeden von uns, wo wir irgendwas mit nach Hause nehmen können, wo Gott uns vielleicht etwas anstupsen möchte oder uns einen Gedanken mitgibt, der uns nicht loslässt. Das ist mein Gebet für heute Morgen und ich möchte beginnen mit einer Formulierung, über die ich gestoßen bin, kurz nachdem du mich, Samuel, gefragt hattest, ob ich die Predigt halten würde. Und die habe ich vorher noch nie so konkret wahrgenommen. Da lesen wir in der Bibel: und alles Volk, das ihn hörte, gab Gott Recht. Möchte man noch gar nicht sagen, um wen es jetzt hier geht, sondern erst einmal über die Formulierung an sich mit euch ein bisschen nachdenken. Gott Recht geben. Also wenn mir jemand Recht gibt, dann ist das normalerweise was Schönes. Ich weiß nicht, ob euch das anders geht. Es ist doch toll, wenn Leute einem zustimmen. Also wenn wir zum Beispiel uns in einem Meeting befinden oder in einer Konferenz oder einer Besprechung, egal, und es geht hin und her, es werden Meinungen ausgetauscht und dann so kurz vor Schluss sagt jemand, also ich muss ja Herrn oder Frau sowieso Recht geben in dem, was er gesagt hat oder was sie gesagt hat. Und wenn du dann Frau sowieso oder Herr sowieso bist, dann das geht doch runter wie Butter, wenn dann jemand sich der Meinung anschließt. Oder wenn ihr zu Hause in der Familie darüber streitet, ich spreche jetzt mal eher so die Frauen an, ja, ob du gesagt hast, dass die Kinder am Wochenende vom Kindergeburtstag abgeholt werden müssen. Und du bist der Meinung, ja sicher habe ich das letzte Woche irgendwann erwähnt und dein Mann sagt nein. Vielleicht hast du gedacht oder du wolltest es sagen und dann ist was dazwischen gekommen. Du hast das nicht gesagt. Und dann tönt es aus irgendeiner Ecke. Also letzten Sonntag auf dem Rückweg von Tante Helene, da hat Mama gesagt, dass wir vom Kindergeburtstag abgeholt werden müssen. Ja? Und du merkst, ja, ich habe Recht gehabt. Ja? Bestätigung ist was Schönes, Recht haben ist etwas Schönes. Aber jemandem Recht geben, da kommt so ein bisschen drauf an, ob das so auf neutralem Boden stattfindet. So dieses erste Beispiel, das ist, glaube ich, einfach, ja, sich jemandem anzuschließen und zu sagen, ja, ich gebe dir Recht. Wenn man vorher aber schon eine Position hatte und dann merkt, die war nicht so richtig und dann jemandem quasi Recht geben muss, das ist, glaube ich, nicht so unsere Stärke. Wie ist das mit der Formulierung Recht geben in Bezug auf Gott? Gott Recht geben. Können Menschen Gott überhaupt Recht geben? Er hat doch sowieso Recht, und zwar immer. Er ist unfehlbar, es wird nie passieren, dass Gott einmal zu jemandem sagt, oh, so habe ich das ja noch gar nicht gesehen, ich muss dir Recht geben, es wird nicht passieren. Er ist unfehlbar, Gott selbst ist das Recht in Person, er definiert, was Recht ist, er ist die höchste Autorität. Und für das Recht in Bezug auf Gott spielt es eigentlich auch keine Rolle, ob wir das Recht einräumen oder uns dagegen sträuben. Es bestärkt seine Position auch nicht, wenn wir unsere Meinung in die Waagschale werfen und sagen, ja Gott, ich sehe das genauso. Gott hat von vornherein maximal Recht und es müsste ihn eigentlich gar nicht kümmern, ob wir kleine Menschen ihm Recht geben. Und umso bemerkenswerter finde ich, dass wir in der Bibel an vielen Stellen lesen, dass es etwas Bedeutsames ist, wenn Menschen Gott Recht geben. So wie hier in Lukas Kapitel 7, wo Jesus über Johannes den Täufer spricht und ihm dieses Zeugnis ausstellt. Der ganze Vers lautet, und alles Volk, das ihn hörte, und die Zöllner gaben Gott Recht und ließen sich taufen mit der Taufe des Johannes. Und ich möchte anhand dieses Verses einmal zwei Perspektiven mit euch einnehmen. Zuerst mal die Perspektive des Redenden oder des Redners, in diesem Fall also von Johannes des Täufers. Und zwei Bemerkungen vorab. Ich glaube nicht, dass diese Perspektive nur für diejenigen gedacht ist, die angehende Jugenddiakone sind oder sonst viel reden, sondern dass jeder von uns da etwas von mitnehmen kann von dieser Perspektive. Und das Zweite, ich glaube, dass der Erfolg, den Jesus hier dem Johannes ja irgendwie attestiert, dass dieser Erfolg nicht an dem Predigttalent von Johannes lag. Es gab im Alten Testament viele Propheten, die genauso authentisch, genauso unbeugsam, genauso wahrhaftig, unbestechlich und vollmächtig aufgetreten sind und es ist nicht so viel passiert. Die Frage, die ich mir und euch heute stellen möchte, ist mein Reden über Gott darauf ausgerichtet, dass Menschen Gott Recht geben? Ist mein Reden über Gott darauf ausgerichtet, dass Menschen Gott Recht geben? Ich glaube, wenn uns dieser Fokus abhanden kommt, dann passiert es ganz schnell, dass wir reden, um selber Recht zu bekommen. Wenn uns dieser Gedanke, Gott bekommt Recht, ich bin eigentlich unwichtig bei der ganzen Sache. Wenn uns dieser Fokus abhanden kommt, dann reden wir oft, um selbst Recht zu bekommen. Und das sogar, selbst wenn wir über Gott reden. Dann reden wir über Gott, aber eigentlich wollen wir Recht bekommen. Dann ist Gott eigentlich nur noch Thema, aber nicht Ziel. Und ich fürchte, dass mir das schon oft passiert ist, dass ich über Gott geredet habe, aber nicht den Fokus darauf hatte, dass Menschen an den Punkt kommen müssen, ihm Recht zu geben und nicht mir. Und das wünsche ich euch als Kirche auch mit eurem neuen Teamplayer Samuel, dass ihr diesen Fokus behaltet, dass euch der nicht abhanden kommt. Dass ihr am gleichen Strang zieht und alles tun, planen und reden von dem Wunsch geprägt ist, dass Menschen an den Punkt kommen, Gott Recht zu geben. Lieber Samuel, du wirst ja in deinem neuen Umfeld zu denjenigen gehören, die hier viel über Gott reden werden. Denke ich, mit jungen Leuten, im persönlichen Gespräch, bestimmt auch in Predigten. Und ich bin weit weg davon, dir jetzt irgendwelche praktischen Tipps für deinen Job geben zu wollen. Ja? Aber ich möchte in dir diese Faszination und die Sehnsucht dafür schüren, für diese Momente. Für die Momente, wo Menschen Gott Recht geben. Momente, in denen Menschen der Wahrheit begegnen, der Wahrheit über Gott und der Wahrheit über sich selbst. Und das können Momente sein, in denen du derjenige gewesen bist, der diese Wahrheiten ausgesprochen hat. In welchen Kontexten auch immer. Solche Momente können wir, glaube ich, nicht machen. Und deswegen will ich auch jetzt wir müssen uns da, glaube ich, auch keinen Druck auferlegen. Aber wir können vielleicht mit dem Bewusstsein ans Werk gehen, dass nicht wir Recht bekommen müssen, sondern Gott. Und das wünsche ich dir und mir und uns allen, dass unser Reden von und über Gott genau von diesem Ziel geprägt ist, dass Menschen Gott Recht geben. Lasst mich noch einen Punkt hinzufügen. Neben vielen konkreten Aufforderungen zur praktischen Umkehr, es ist vor allem ein Satz, der die Predigt des Johannes des Täufers prägte und seine Mission bestimmte. Und das ist der Satz, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Das war sein Markenzeichen, das war seine Berufung, dieser Satz. Und Gott Recht zu geben, das ist ja viel mehr als nur ein Zustimmen zu göttlichen Werten. In anderen Übersetzungen heißt es, statt Gott Recht geben, steht dann dort, Gott in seinem Urteil Recht geben oder sich dem Urteil Gottes unterwerfen. Es geht hier also nicht darum, Gott sachlich irgendwie in irgendwas inhaltlich zuzustimmen, sondern das Ganze hat etwas mit mir zu tun. Ich gebe Gott Recht in seinem Urteil, speziell auch in seinem Urteil über mich. Und genau hier an diese Stelle gehört dieser Satz hin, der das Zentrum unseres gemeinsamen Glaubens bildet. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Jesus, Gottes Sohn, gestorben für den Unterschied zwischen dem absoluten Recht Gottes und dem, was ich in meinem Leben davon umgesetzt bzw. nicht umgesetzt habe. Gott Recht zu geben ändert nicht im Desaster, sondern in der Vergebung, weil Jesus, Gottes Lamm, meine Sünde trägt. Das ist unser Glaubensfundament, das ist die Nachricht, die wir unseren Kindern weitergeben. So einfach, so wohltuend, so befreiend zu wissen, dass für meine Schuld bezahlt ist. Ich möchte auch die Perspektive der Zuhörer noch kurz mit euch anschauen. Und derer gibt es eigentlich zwei, die Jesus ganz explizit nennt. Er nennt einmal Volk als Zuhörerschaft, aber er erwähnt auch zwei Personengruppen explizit. Wenn wir den nächsten Vers noch mit dazu nehmen, dann lesen wir, und alles Volk, das ihn hörte und die Zöllner gaben Gott Recht und ließen sich taufen mit der Taufe des Johannes. Aber die Pharisäer und die Lehrer des Gesetzes verwarfen für sich Gottes Ratschluss und ließen sich nicht von ihm taufen. Wir lesen von zwei Personengruppen und ihren Reaktionen auf die Botschaft des Johannes. Und es sind die gleichen Personengruppen, mit denen auch Jesus später zu tun hatte. Und die fast sinnbildlich für zwei unterschiedliche Haltungen stehen. Eine von vielen Stellen, wo wir über diese Gruppen lesen, ist zum Beispiel die Berufung von Matthäus, dem einer der 12 Jünger. Und in Matthäus 9 lesen wir, wie Matthäus berufen wurde, als Zöllner. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Haus, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er, nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Jesus hatte einen Zöllner in seinem Team. Sünder sowieso, das ging wahrscheinlich gar nicht anders. Aber keinen einzigen Pharisäer. Und das, was Johannes erlebte, das setzt sich bei Jesus fort. Es gibt diejenigen, die Gott Recht geben, sich vor ihm demütigen, ihn anerkennen. Und es gibt diejenigen, die sich stark fühlen, die Selbstgefälligen. Diejenigen, die vielleicht eher noch Lob und Anerkennung von Gott erwarten und das leider auch allzu oft nur in Verbindung mit einem herablassenden Blick auf andere. Und ich möchte euch und mir selbst heute in Erinnerung rufen, dass wir alle, die wir Jesus nachfolgen, bei ihm als Zöllner gestartet sind. Und es nicht unsere Bestimmung ist, als Pharisäer zu enden. Kurz nachdem Jesus über Johannes gesprochen hatte, wurde er von einem Pharisäer zum Essen eingeladen. Und er nahm diese Einladung an. Und dann lesen wir in Lukas 7. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er, Jesus, ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Alabastergefäß mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit den Tränen zu netzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Da aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was das für eine Frau ist, die ihn anrührt. Denn sie ist eine Sünderin. Hat mich fast ein bisschen erschreckt, wie der Pharisäer über diese Frau denkt. Sie ist eine Sünderin. Ja, zugegeben, der Begriff wird vorher im Text auch schon verwendet. Vermutlich als Beschreibung für eine Prostituierte. Aber bei dem Pharisäer merkt man ganz deutlich diese Verachtung, diese gedankliche Verachtung. Wenn Jesus wüsste, wer oder was das für eine Frau ist, sie ist eine Sünderin. Der Pharisäer denkt in Kategorien und Sünderin scheint eine Kategorie zu sein, von der er sich selber ausgenommen denkt. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir Christen in unserer Umgebung auch manchmal als Menschen wahrgenommen werden, die in Kategorien denken. Und dass wir vielleicht aufpassen müssen, in diesem Denken nicht Pharisäer zu werden. Ja, es ist ein riesiger, lebensverändernder und vor allem lebensentscheidender Unterschied, ob man Jesus als den Sohn Gottes kennt. Von der Kraft des Heiligen Geistes verändert und zu einem neuen Menschen gemacht wird. Oder nicht? Aber wir sollten nicht so tun, als ob wir Christen nicht mehr wüssten, was Sünde ist. Und schon gar nicht, Darf daraus eine hochmütige Haltung werden, die sich innerlich über andere stellt? Es ist Gnade, dass Gott uns durch Jesus vergeben hat, und es ist Gnade, dass er sich uns und unserer Schwäche annimmt und uns immer wieder zurechtbringt. Wir lesen weiter in Vers 40. Jesus antwortete und sprach zu ihm, also zu dem Pharisäer: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach: Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergrosche schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn mehr lieben? Simon antwortete und sprach: Ich denke, der, dem er mehr geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geurteilt. Ich fürchte, dass wir Christen die Kluft zu Menschen, die Gott nicht kennen, manchmal unnötig vergrößern, weil wir vergessen, wo wir herkommen. Jeder von uns ist bei Jesus mal als Zöllner gestartet, als Zöllner berufen. Wir waren eine oder einer von diesen Kranken, für die Jesus gekommen ist. Uns wurde vergeben und uns wird immer noch vergeben, viel vergeben. Und wie viel, das ist uns wahrscheinlich gar nicht vollends klar. Also bei mir ist das jedenfalls so, dass die Momente, wo ich wieder mal eine Wahrheit entdecke über mich und über den Unterschied zwischen meinem Leben und was Gott eigentlich möchte, so ein Moment, wo ich Gott innerlich Recht geben muss und um Vergebung bitten muss, diese Momente haben ja nicht aufgehört. Als Zöllner berufen. Wir alle. Und einen von dieser Sorte habt ihr jetzt in euren Reihen, neben den vielen anderen, die genau das Gleiche von sich sagen. Genau das Gleiche von sich sagen: Jesus hat mir vergeben und dafür liebe ich ihn. Lasst uns nicht vergessen, wo wir herkommen, wie viel uns vergeben und was uns geschenkt wurde. Amen.